Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Folge kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum neuen Managern bei der NASA der Film Armageddon gezeigt wird und warum der Film Aladdin nicht für das beste adaptierte Drehbuch nominiert werden durfte. Wir wünschen euch viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir haben wieder kuriose Filmfakten, beziehungsweise Niklas hat da wieder was Schönes vorbereitet und Marcel, meine Standardfrage, rocken wir es heute oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin heute absolut optimistisch, ich bin fit, ich bin uninformiert, aber kreativ und von daher sehe ich da keine Schwierigkeiten.
Alles, was man braucht.
Das ist das perfekte Motto, uninformiert und kreativ.
Ja, genau.
Gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, wie immer verlieren wir keine Zeit, sondern starten mit dem ersten kuriosen Filmfakt. Und es geht wie folgt los. Warum wird bei der NASA neuen Managern der Film Armageddon gezeigt?
Neuen Managern?
Ja. Neuen Managern.
Neuen oder neun?
Nein, neuen.
Neuen?
Exakt, neuen. Mann.
Gut, Tobi bei der NASA
streicht schon wieder hektisch seine Notizen durch.
Oh, bevor Fight ich Club? Wieder was komplett falsch mache.
Genau. Ich formuliere es nochmal eindeutig. Brandneuen Manager.
Brennen?
Okay. Okay. Also ja, erstmal Armageddon ist, ich müsste es gerade kurz überlegen. Ist es der Film mit Bruce Willis? Ja, ne?
Ja, genau.
Mit der, wo er der Bohrinsel-Arbeiter ist, die fliegen auf den Kometen, Asteroiden, um den zu sprengen und die brauchen halt diese Bohrtypen, damit die da das Loch, ja, okay.
Exakt, Tobi.
Das ist Marcel. Weil Tobi hat den Film nicht gesehen, so viel kann er schon mal
verraten. Okay, doch, also den habe ich noch relativ genau vor Augen. Also wie gesagt, Bruce Willis arbeitet auf so einer Bohrinsel und im Endeffekt weiß dann halt die NASA, glaube ich, es ist sogar, glaube ich, die NASA, erkennt dann halt, okay, da kommt ein Asteroid auf die Erde zu, der die Erde quasi vernichten würde, also Armageddon. Und dann sagen die, okay, wir haben Folgendes rausgefunden, wenn wir da und da eine Bombe detonieren lassen, dann müssten wir den eigentlich in alle Teile sprengen können. Aber wir müssen dafür halt in den Asteroiden so ein tiefes Loch reinbohren. Und dafür brauchen wir die Typen von der Bohrinsel. Und dann kriegen die so einen Astronauten-Crashkurs, so innerhalb von einer Woche oder so, und fliegen dann halt als Team da auf rauf auf den Asteroiden, landen da. Ja klar, dann geht natürlich einiges schief und so weiter und so fort. Da ist dann noch irgendwie so eine verkappte Love Story mit dabei, aber ich glaube nicht, dass die relevant ist für die Frage. Aber im Endeffekt ist das so ein bisschen die Mission, dass quasi diese Bohrinselmitarbeiter auf diesem Asteroiden diese tiefe Schlucht bohren, um da die Bombe halt rein zu platzieren, um den Asteroiden zu zerstören.
Da möchte ich direkt einen Guess machen, weil ich ja sonst nicht viel beitragen möchte. Du hast gesagt Astronauten-Crashkurs. Und den würde ich auf jeden Fall in den Ring werfen. Vielleicht sind das so ein paar schnelle Fakten. Ich weiß nicht, wenn man den gesehen bekommt.
Auf ja, so ein bisschen. Also die machen halt diese typischen Sachen, diese G-Kraft-Sachen und sowas, wo die in diese Flugdinger und sowas reinsetzen müssen, glaube ich. Also man sieht das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Da ist jetzt nicht der krasse Fokus drauf. Aber man sieht halt, dass die so ein paar Sachen halt gezeigt bekommen und so ein paar Tests durchlaufen vorher.
Aber dann wissen ja die ganzen, die neu anfangen bei der NASA, oh, das kommt alles auf mich zu, falls man sich nicht vorher mal darüber erkundigt hat.
Ja, wobei ich mich da schon frage, also ich finde den Guess an sich nicht schlecht, wobei ich mich schon frage, ob das da jetzt so dargestellt ist, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt, damit zeigen wir es denen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es vielleicht wirklich um dieses Asteroiden-Ding geht, beziehungsweise um dieses Bohren. Dass man halt wirklich so, ja, wobei, das wäre schon auch abgefahren, ne? Wenn das wirklich deren Plan wäre, okay, wenn irgendwie ein Asteroid kommt, dann ist unser Plan, wir bohren in den Asteroiden ein Loch rein und setzen dann eine Bombe rein. Wäre schon abgefahren, wenn die das wirklich denen sagen würden, so, hey, das ist jetzt euer Crashkurs, wenn Asteroidenangriff kommt, hier, wir machen es einfach genauso wie im Film Armageddon. Das war so on point.
Ich meine, es gibt ja das bekannte Meme zu dem Film, dass es schon erstaunlich ist, dass es anscheinend einfacher ist, sag ich mal, Bohrmenschen das Astronautensein beizubringen, als Astronauten das Bohren beizubringen.
Ja, ja.
Der Film wurde übrigens von Michael Bay gemacht.
Also das überrascht mich jetzt nicht.
War Regisseur da. Hilft euch nicht alles so genau bei der Lösung, aber ich sag mal so, die Lösung war auch noch nicht dabei.
Ja, das dachte ich mir schon fast.
Also auch nicht ansatzweise.
Auch nicht ansatzweise.
Ah, das ist schlecht.
Also die Sache ist ja, neuen Managern der NASA. Also es geht ja nicht um Astronauten, es geht ja um Manager.
Good point.
Das heißt, die Frage ist, was ist denn da für Manager überhaupt relevant? Für was sind die denn bei der NASA zuständig? Wahrscheinlich für die, also welche Projekte machen wir? Auf welche Technologien fokussieren wir uns? Oder also was macht denn ein Manager bei der NASA überhaupt?
Vielleicht auch insgesamt so Entscheidungstreffen in bestimmten, bestimmten Situationen, dass die klipp und klar sagen müssen, was man angehen würde. Und dass das vielleicht so ein bisschen dem beigebracht würde. Und das könnte ja auch sein, dass Armageddon, der Film, ein Negativbeispiel ist. Da die zeigen, so übrigens, das wird zu einem Film und so schön dargestellt, aber so läuft das nicht. Das ist eigentlich so und so müsstet ihr das machen. Das könnte ja auch noch sein.
Das kann natürlich auch sein, ja, das stimmt. Das ist wirklich halt negativ im Sinne von, okay, da wurden so viele Entscheidungen falsch getroffen oder zu schnell getroffen. Und dann, während der Film läuft, quasi sagen, okay, hier läuft das so und so, bei uns läuft das so und so. Aber, ja gut, das wäre dann nur der Unterhaltungsfaktor, während man das erklärt, weil das könnten die auch einfach so in der Präsentation zeigen und sagen, okay, die Entscheidungsabläufe sind bei uns so und so und so. Wozu braucht man da den Film noch?
Ich finde aber, die Richtung ist keine schlechte.
Ah, okay.
Okay.
Ist nur meine bescheidene Meinung dazu.
Blenden wir aus. Die Richtung ist keine schlechte. Also wir hatten jetzt gesagt, okay, die bekommen quasi anhand des Films so ein bisschen den Ablauf, wie Entscheidungsprozesse ablaufen sollen, aber eben da quasi als Negativbeispiel und präsentieren es dann parallel, wie es eigentlich sein sollte.
Geht's eher in das Entscheidungsding? Sind wir da besser oder bei dem Negativbeispiel?
Bei dem Negativbeispiel, und ich würde es vielleicht noch sagen, es ist ein bisschen anders verpackt, es ist ein bisschen spielerisch verpackt.
Die müssen so Fehlersuche machen.
Das ist die Lösung.
Ah, schön.
Tatsächlich,
noch was beigetan.
Neuen Managern bei der NASA wird der Film Armageddon gezeigt und sie müssen so viele Fehler wie möglich finden. Und jetzt dürft ihr einmal raten, wie viele Fehler bei Armageddon von den NASA-Managern gefunden wurden. Im ganzen Film, ja.
Wenn man schon so fragt, mit Sicherheit mehr als man denkt. Das heißt, man denkt jetzt schon mal exorbitant hoch. Ich sag mal 63.
Ist ja die Frage, was für kleine Fehler da auch einspielen. Ich sag deshalb 112.
Ihr seid beide zu tief, tatsächlich. Aber es ist natürlich richtig, man weiß jetzt nicht genau, was das für Fehler sind, wie groß die Fehler waren oder ob es nur kleine Details waren. Laut IMDb wurden bisher 168 Fehler gefunden von NASA-Mitarbeitern im Film Armageddon.
Stark. Ja.
Tatsächlich habe ich nur mal Lust, den nochmal neu zu gucken. Also, weil ich habe den lange nicht gesehen. Und
ich muss auch sagen, der macht schon auch Spaß. Also,
ich glaube, das ist mit Ben Affleck auch, ne? Und Liv Taylor.
Ja, genau, genau, Ben Affleck. Ich wusste nicht mehr, wer den Jüngeren quasi spielt, weil Bruce Willis ist quasi der Vater von der Liv Taylor, dann glaube ich, ist es. Ja. Und Ben Affleck und die haben halt so eine kleine Romance und er ist dann der im All quasi der eifersüchtige Vater und es ist noch so der Nebenplot, den es noch braucht. Der Love Interest.
Eifersüchtige Vater?
Ja, genau, ja.
Oh Gott.
Okay. Also Eifer, also ne, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Aber ey, ich bin beeindruckt dafür, dass wir hier 10 Uhr morgens haben, ja, seid ihr dennoch? Und ich bin auch beeindruckt, was hier von rechts gekommen ist, so.
Input ein bisschen. Allgemein oder weil ich den Film nicht gesehen habe?
Allgemein, immer natürlich. Schauen wir mal, wie das bei der nächsten kuriosen Filmfrage aussieht. Das Skript von Aladdin war in Gesprächen für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch. Aber ein kurioser Grund verhinderte die Nominierung. Was war da los? Und als kleine Zusatzinfo, es geht um den Disney-Aladdin-Zeichentrick, also nicht um die Realfilmverfilmung von Guy Ritchie.
Guter Punkt.
Aladdin, der ist irgendwann aus den 90ern wahrscheinlich, oder? Aber ich weiß nicht genau von wann.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ist aber auch nicht so wichtig,
wenn man
genau ist.
Okay. Adaptiertes Drehbuch hätte er nominiert werden sollen, aber aufgrund dieses kuriosen Faktes ist er dann doch nicht nominiert worden.
Exakt.
Okay. So, jetzt hat man die Frage. Jetzt
die Frage.
Wir haben auf jeden Fall Fragen.
Vielleicht haben wir halt auch die gleiche Frage.
Also meine Frage wäre erstmal, was genau sind die Kriterien für ein adaptiertes Drehbuch?
Ja, danke.
Okay, aber dieselbe Frage. Ich hätte halt gesagt, adaptiertes Drehbuch, es gibt quasi eine Art, ja, Roman oder Schrift, es gibt eine Schriftvorlage und diese Schriftvorlage, genau, mit ein was?
So eine Rohquelle, also es muss ja nicht unbedingt, was hast du verstanden?
Nee, ich,
Entschuldigung, 10 Uhr morgens.
Ich fand einfach schön, dass ich erstmal sage, genau, und dann frage, was hast du gesagt?
Ja, wir bleiben erstmal dabei, es gibt eine Romanvorlage.
Genau, also irgendeine Form von Schriftvorlage. Und die wird dann eben aber umgeschrieben, umformuliert zu einem Drehbuch und eventuell werden da auch Passagen geändert und dann ist es halt ein adaptiertes Drehbuch. Das ist für mich erstmal die Definition. Mhm.
Wäre ich d'accord. Und dann könnte es ja sein, dass entweder gab es schon mal was Ähnliches, also dass, ich sag mal, die das nicht von so einer Schriftquelle aufgebaut haben, sondern von einem Kurzfilm oder so, aber das, nee. Merke ich gerade beim Reden, ist vielleicht doch nicht so ganz die die goldene Lösung. Aber wie
ja, wobei, das könnte ja schon sein, dass man sagt, okay, es gab aber schon mal 1945 eine erste Disney-Version und die war recht nah dran. Von daher ist es eigentlich fast eher eine quasi ein Remake dieses Films als wirklich ein neues, adaptiertes Drehbuch.
Wenn es wirklich schon so einen kompletten Film gab, dann genau, dann war das was, wo ich drauf hinaus wollte. Aber es würde mich fast wundern, wenn es schon Aladdin-Film gab, oder?
Es würde mich fast auch wundern, aber es ist ja auch ein kurioser Fakt.
Obwohl, ich weiß nicht, ist Aladdin, ich weiß jetzt nicht genau, worauf der insgesamt beruht. Aber vielleicht gibt es da ja, das ist ja meistens so eine geschichtlich-historische Sache, Mythen, Sagen, irgendwie sowas in die Richtung. Ob das, sage ich mal, schon in einer gewissen Basis da war und das deshalb nicht ganz als adaptiertes Drehbuch gilt.
Aber dann ist natürlich die Frage, also, ob, ja.
Vielleicht kurz noch so ein bisschen, ich glaube, ihr braucht ein bisschen einen Nordstern, ein bisschen Richtung. Weil ihr seid gerade noch sehr, sehr tief in der Wüste. also, tatsächlich, Aladdin beruht auf einer Märchensammlung Tausend und eine Nacht. Also es ist halt so eine abendländische, sagt man dann? Nee, morgenländische Märchensammlung. Und alle Disney-Filme oder sowas beruhen ja auf solchen Märchen oder sowas in der Richtung und ist deswegen ein guter Kandidat für ein adaptiertes Drehbuch, weil die halt auf einer Quelle beruhen, sagen wir jetzt zum Beispiel Tausend und eine Nacht, und dann eine Figur daraus nehmen und darauf halt eine eigene Geschichte machen. Und ihr müsst euch nicht so sehr darauf konzentrieren, was jetzt genau ein adaptiertes Drehbuch ist. Denn tatsächlich hat es natürlich damit zu tun, aber es liegt jetzt nicht an der Quelle oder sowas. Und es ist auch nicht ein Remake. Also das Problem ist nicht, dass es schon mal einen Aladdin-Film gab oder ähnliches.
Schade, da bin ich wirklich gerade etwas in der Wüste verloren.
Dann müssen wir uns mal eine Oase suchen, Tobi.
Und hoffen, dass es keine Fata Morgana ist.
Und hoffen, dass es keine Fata Morgana ist.
Was vielleicht helfen kann, ist, wenn ihr ein bisschen überlegt, wofür der Film Aladdin berühmt ist.
Für den Genie.
Ja.
Zum Beispiel.
Den fliegenden Teppich.
Den fliegenden Teppich.
Wie heißt nochmal dieser Abracadabra-Spruch da? Wenn man vor der verschlossenen Tür steht, gibt's da nicht auch noch irgendwie was?
Wäre mir jetzt neu, aber.
Okay, wäre den Leuten neu.
Ach, du meinst, jetzt weiß ich, was du meinst. Hier, die Räuber.
Das gehört aber gar nicht damit.
Das hat nichts damit zu tun, aber ich weiß, was du meinst.
Aber ähnliches.
Wie geht der Spruch denn nochmal?
Du weißt auch gar nicht, was wir meinen?
Nee.
Wo die Räuber irgendwie von dieser Höhle sind und dann die 40 Räuber, glaube ich, und dann müssen die irgendwas sagen.
Ach so, doch. Ja, aber keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung.
Öffne dich.
Das werde ich mal währenddessen recherchieren.
Guck mal, während wir weiter im Dunkeln stochern hier.
Alibaba und die 40 Räuber, genau.
Das ist es.
Ja. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was er da vor dem Tor ruft. Hat nichts mit der Lösung zu tun. Marcel war am Anfang auf der richtigen Richtung.
Mit Genie wahrscheinlich.
Mit dem Genie, ja.
Ah, okay.
Mit dem Genie. Also, ich hätte jetzt gesagt, okay, es ist irgendwie ein generelles Problem mit dem Film, dass irgendwie mit dem Genie, dass irgendwie es da kulturelle Schwierigkeiten gab oder irgendwas. Aber dann denke ich mir, okay, da müsste er ja aber in allen Sachen.
Leute, Sesam öffnet dich.
Oh Gott.
Warum manchmal denke ich so, was ist mit meinem Allgemeinwissen los, ey? Das so.
Es ist immer auf die Uhrzeit schieben.
Ja, ja. Egal wann, entweder es ist abends nach der Arbeit oder morgens und wir sind noch nicht wach. Ja. Okay. Sorry, Marcel.
Jetzt kein Problem. Ich glaube nicht, dass ich auf der richtigen Fährte war. Ich habe einfach nur laut gedacht. Weil ich dachte halt, okay, wenn es ein Problem mit dem Genie als Figur Genie gegeben hätte, dann dürfte es ja auch Probleme gegeben haben mit der Veröffentlichung des Films oder irgendwelchen anderen Sachen. Dann ist das ja nicht nur eine Auswirkung auf die Nominierung als bestes adaptiertes Drehbuch. Deshalb frage ich mich, okay, inwiefern Genie in Kombination mit dieser Nominierung irgendwie eine Relevanz haben könnte.
Darf ich kurz fragen, wer ist das beste Drehbuch gewesen? Hätte es den gleichen Konflikt gegeben?
Ja, wahrscheinlich schon. Tatsächlich.
Also es geht, wir können uns also aufs Drehbuch versteifen und müssen nicht das Adaptierte nehmen.
Ja, okay. Könnt ihr ja theoretisch machen. Eine andere gute, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ein guter Gedanke ist, wisst ihr noch, wer den Genie gesprochen hat?
Ich warte, Robin Williams?
Ja.
Ach, krass.
Okay, das ist also eine gute Richtung. Robin Williams. Aber wieso? Wieso? Ich meine, 90er Jahre? Du meinst ja auch, die Zeit ist eigentlich irrelevant. Gab es vielleicht einfach hatte Robin Williams vielleicht einfach eine Art Konflikt oder sowas mit der Academy? Oder der war bei denen irgendwie in Ungnade gefallen oder hat irgendwie sich schlecht über die Academy geäußert? Nein.
Nicht, dass ich wüsste. Also das ist auf jeden Fall in dem Zusammenhang nicht die Lösung.
Ist irgendwie, hat es irgendwas mit Dialekt, Akzent oder sowas zu tun?
Nee.
Dass sie das verwerflich
nicht.
Fanden?
Auch nicht.
Vor allem, man muss immer sagen, bestes
Also der Film ist übrigens von 1992. Ich habe eben mal einmal nachgeguckt.
Okay.
Und es geht ja auch. Politisch korrekte Sachen waren da noch nicht auf der Tagesordnung.
Das stimmt.
Und ich habe noch nicht verstanden, es geht aber schon ja irgendwie um Drehbuch, um den Fakt Drehbuch.
Ja.
Und um das, was Genie wahrscheinlich irgendwie sagt.
Ja. Und aber etwas, wofür Robin Williams auch bekannt ist.
Oh. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt muss nur noch der Groschen auf dem Boden aufprallen.
Ja.
Für was Robin Williams bekannt ist? Ja, für Comedy.
Ja. Was macht man da bei Comedy viel?
Witze.
Ja?
Es geht etwas langsam
heute. Vater Morgana.
Was macht man viel bei Comedy, was, sage ich mal, einer Drehbuchnominierung im Weg stehen könnte?
Improvisieren.
Oh.
Ah, okay, ja, okay. Das heißt, Robin Williams hat zu viel improvisiert bei der Interpretation seines Genies, sodass sie gesagt haben, okay, das ist so weit weg von dem eigentlichen Drehbuch, dass wir es da gar nicht mehr nominieren können.
Das ist die Lösung.
Geil.
Tatsächlich. Robin Williams hat insgesamt wohl 16 Stunden an improvisiertem Material geliefert für die Vertonung vom Genie. Und die haben so viel Improvisation benutzt von Robin Williams, dass die im Endeffekt gesagt haben, ja, wir können das hier nicht für bestes adaptiertes Drehbuch nominieren, weil da steht alles nicht im Drehbuch. Also der Film ist nicht so gut geworden an der Stelle wegen dem Drehbuch, sondern weil Robin Williams so viel improvisiert hat.
Crazy.
Deswegen wurde der nicht nominiert, ja. Ja, fand ich auch interessant, muss ich sagen.
Das ist auch wirklich eine sehr spannende Story, muss ich sagen. Aber zeigt wieder, was für ein hervorragender Schauspieler Robin Williams war. Wenn der Film dann quasi dadurch so gut geworden ist, dass er sich nicht ans Drehbuch gehalten hat, sondern seine eigene Interpretation daraus gemacht hat. Und ich finde den Genie in dem Zeichentrickfilm, ich finde den fantastisch. Ja, also ich finde, Robin Williams hat da so einen guten Job gemacht. Und zwar vor allen Dingen auch für Jung und Alt. Der hat da so viele Sprüche drin, die halt auch für Erwachsene richtig gut funktionieren und die Kinder aber gar nicht so mitbekommen. Wenn man den sich heute nochmal anschaut, der Genie ist immer noch on point.
Ich habe den auch ewig nicht gesehen.
Ich auch
nicht. Und ich habe den Guy Ritchie Aladdin auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, ich werde mir eher den Disney Aladdin nochmal angucken und den Guy Ritchie Aladdin einfach erstmal.
Wobei Katastrophe.
Also ich fand den auch gar nicht. Ich finde der Guy Ritchie Aladdin, der ist durchaus unterhaltsam.
Ja, okay. Vielleicht
der ist kein Meisterwerk, aber den kann man sich schon anschauen. Der ist schon unterhaltsam. Also ich war nicht so enttäuscht davon, ehrlich gesagt. Und der ist halt sehr pompös und die Musikeinlagen und so sind ziemlich groß, aber schon cool gemacht. Also
Machen wir nochmal so eine Doppelsession, wie wir es bei Mulan gemacht haben, wo wir zuerst den Disney-Film geguckt haben, und also den Zeichentrick-Disney-Film und dann die Realverfilmung.
Ich würde es lieber andersrum machen.
Ich glaube, wir haben es bei Mulan auch andersrum gemacht. Ne?
Ja, vom Schlechten zum Guten.
Und es war wirklich eine Traurigkeit. Also bei Mulan war es auch besonders evil, weil der Zeichentrick ist wirklich super cool und die Realverfilmung war schon echt ein Schuss in den Ofen. Aber gut, bewegen wir uns mal von Disney ein bisschen weg zu einem Franchise, wo sich auf jeden Fall Marcel sehr gut auskennt, das weiß ich, aus bisherigen Folgen von Top 5 oder kuriosen Filmfakten. Folgende Frage. Warum nahm der Schauspieler von Dumbledore in den ersten zwei Harry Potter Filmen, Richard Harris, die Rolle an, obwohl er eigentlich nicht wollte?
Der war nach den ersten beiden gestorben, ne?
Ja.
Glaube ich.
Ja. Und tatsächlich war es so, er wollte diese Rolle nicht annehmen, dann ist etwas passiert und dann hat er es gemacht.
Und es geht wahrscheinlich eher um das, was ist passiert und nicht, warum der wollte der die Rolle nicht annehmen? Oder hängt das zusammen?
Genau, es geht darum, was passiert ist.
Okay. Er hat mehr Geld angeboten bekommen, um mal ganz einfach zu gehen.
Wir sind hier bei kuriosen Filmfakten. Ich denke, das ist
gibt nicht, eine Fangfrage von dir.
Ist nicht kurios genug dafür.
Ja. Okay, dann vielleicht kurz ganz andere Richtung, etwas dramatischere Richtung. Er hat da irgendwie halt eine Diagnose bekommen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie überraschend er verstorben ist oder nicht. Ich glaube, dass es eher überraschend war, dass sie schon längerfristig mit ihm geplant hatten. Aber trotzdem möchte ich den Versuch mal starten. Und keine Ahnung, der hatte irgendwie Enkelkinder oder irgendwas. Und dann dachte er sich halt, okay, das ist irgendwie so der Film, wo ich nochmal so, ja, irgendwie als der weise ältere Zauberer für meine Enkelkinder so quasi diese Rolle übernehmen kann. Und dann haben sie so eine schöne Erinnerung an mich.
Die Motivation ist falsch, aber es geht gar nicht in so eine schlechte Richtung.
Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mehr hilft oder mehr
verwirrt. Ich schätze, dass das mit der Krankheit die verkehrte Richtung ist, aber dass er irgendwie was in dieser Rolle machen wollte oder für Kinder oder irgendwie sowas, dass das vielleicht eher die richtige Richtung ist.
Marcel ist da auf den richtigen Spuren.
Fahr weiter.
Ja, jetzt bräuchte ich noch mal ein paar Kohlen, die okay nachgeschmissen werden.
Ich versuche, Kohlen reinzuwerfen. Das heißt, der wollte schon so ein bisschen sein Vermächtnis erhalten in so eine Richtung. Das wieder weniger.
Siehst du? Vermächtnis, nee, das ist es nicht gewesen.
Was ist denn, wenn quasi er hatte wirklich entweder Enkelkinder oder irgendwie andere Kinder und die haben die Bücher gelesen? Und die waren so begeistert von den Büchern und von diesem Charakter Dumbledore, dass sie ihm gesagt haben, hey, Opa Dumbledore ist, der ist so cool, das ist so ein cooler Charakter, bitte, bitte, bitte mach das. Und dann hat er gesagt, okay, für euch mache ich das. Auch wenn ich selber die Rolle eigentlich nicht spielen will, aber euch zuliebe mache ich das.
Das ist die Lösung. Ha! Das ging sehr schnell. Warte, tatsächlich auch nicht so schwer, aber das sage ich
Dankeschön,
immer,
wenn ihr schnell seid. Reaktiviert.
Es war sehr schwer. Und was? Die Sache war tatsächlich, Richard Harris hatte gesundheitliche Bedenken, als er die Rolle angenommen, also als er da zur Auswahl stand, meinte, ja, ich glaube nicht, dass das Perfekte ist für mich. Aber dann hat seine 11-jährige Enkelin gedroht, nie wieder mit ihm zu reden, wenn er nicht diese Rolle annimmt. Und dann hat Richard Harris gesagt, ja gut, also dann nehme ich die Rolle an und bin für meine Enkelin Dumbledore. Und dann war er der Größte natürlich, weil ja seine Enkelin die Bücher gelesen hat und geliebt hat.
Ja. Ah, komm, das habe ich aber fast on point.
Ja, das war schon
sehr gut. Bist du sehr gut gefahren.
Ja, das war schon sehr, sehr gut. Vor allem so 11-jährige Enkelin, ne, vor den, die müsste ungefähr so alt gewesen sein wie wir damals, tatsächlich.
Hätte ich da einen Opa gehabt, der Dumbledore hätte spielen können, hätte ich auch gesagt,
ja, let's go. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
definitiv
Fall.
Definitiv. Ich weiß nicht, ob ich mit Kontaktverbot gedroht hätte, aber.
Vielleicht hättest du mit mehr Kontakt gedroht.
Ja, dann komme ich jeden Tag zum Spielen.
Das wäre vielleicht
auch richtiger gewesen.
Okay, du machst ja schon. Gut, um eine gewisse Form von Kontakt geht's auch in der nächsten Frage, die wieder mal wieder ein anderes Franchise ist. Das Franchise hatten wir aber auch schon mal bei kuriose Filmfakten, bei einem gewissen Fakt mit Münzen in Stiefeln.
Mission Impossible.
Impossible, ja.
Genau. In der australischen Presse wurde zum Dreh von Mission Impossible 2 berichtet, Tom Cruise sei eine unglaubliche Diva und niemand dürfe ihm in die Augen gucken. Die Sache hatte einen wahren Kern, aber einen ganz anderen Hintergrund. Was war da am Set passiert?
So, jetzt ist das Problem. Mission Impossible 2. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Tom Cruise Motorrad fährt.
Das könnte auch der letzte Mission
Impossible sein. Das stimmt. Das ist auch cool gemacht, muss ich sagen. ist nicht bei Mission Impossible 2 zum ersten Mal diese ganze Face-Off-Action?
Ja, ja.
Schon, ne?
Ist dabei, ja.
Ich schätze, dass es auch irgendwie damit zu tun hat. Das wäre irgendwie, weil, nee, nicht?
Mhm. Ja. Na, schade. Würde ich nicht sagen. Dafür ist der Film berühmt, ja, dass jeder mit dem falschen Gesicht und so rumläuft und so weiter. Aber das hat damit nicht so viel zu tun. Ne?
Ich finde, das nutzt sich auch ein bisschen zu inflationär mittlerweile.
Ja, hast du Mission Impossible 2 noch im Kopf?
Wie, ja, da ist es absurd.
Wollte gerade sagen. Nee, aber es ist ja immer noch, also jetzt auch im letzten war das.
Ja, ich finde, da nutzen sie es halt mal. Ja. Und bei Mission Impossible 2 ist es wirklich absurd. Da haben die teilweise, glaube ich, sogar doppelte Masken auf und so Kram. Also es ist dann wirklich, es wird dann ein bisschen lächerlich.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie bei späteren Teilen geflucht haben, dass sie diese Mechanik überhaupt eingeführt haben. Weil sobald du das hast, musst du halt das immer bedenken, dass das möglich ist.
Auf jeden Fall.
Und ähnlich wie bei dem Zeitreise bei Harry Potter und so weiter. Das musst du eigentlich dann immer im Hinterkopf haben und das zerstört sehr viel.
Macht sehr viel komplexer teilweise, ja. Das stimmt.
Deswegen ist die Maschine auch kaputt gegangen in dem aktuellen Mission Impossible. Von der, diese Gesichtsmachmaschine geht kaputt. Oh, wir können es nicht mehr machen.
Es gibt nur die eine.
Ja.
Ich hätte eine Idee hätte ich. Und zwar, es geht ja darum, dass man ihm nicht in die Augen, also nicht lange in die Augen schauen soll oder nicht, überhaupt nicht in die Augen schauen soll. Was war nochmal das Zitat? Sorry.
Also ihm wurde in der australischen Presse vorgeworfen, dass er eine Diva sei. Weil berichtet wurde, die Extras und die anderen Schauspieler dürfen ihm nicht in die Augen gucken.
Während der Szenen oder generell?
Das stand in der Presse, glaube ich, so nicht drin.
Weil ich hätte halt gedacht, okay, quasi so direkt bevor eine Szene losgeht oder halt so 2, 3 oder 5 Minuten davor, ist es ja häufig so, dass dann die Schauspieler vielleicht auch teilweise eine halbe Stunde davor halt wirklich für sich so eine Konzentrationsblase irgendwie bauen. Ja, wo die einfach sagen, okay, jetzt bitte niemand mehr ansprechen und sowas, weil ich fokussiere mich jetzt auf die Rolle und brauche jetzt einfach meine Ruhe, um das gleich gut zu machen. Und ja, das da dann halt immer wieder, weil Tom Cruise halt Tom Cruise ist und so berühmt ist und da war dann irgendwie ein Set mit ganz vielen Komparsen und so weiter, was weiß ich. Und dann halt immer wieder Leute ihn halt angeschaut haben, die ganze Zeit und ihn das halt irgendwie immer wieder rausgebracht hat, dass die ganzen Leute ihn parallel anstarren. Und dann immer meinte, Leute, bitte, ich brauche ein bisschen Private Space, damit ich das hier noch gescheit irgendwie, ne, mich konzentrieren kann. Und dass ihm dann halt so negativ ausgelegt wurde, im Sinne von, ja, denen darf man nicht mal anschauen, was für eine Diva.
Gute Idee, ist nicht die Lösung. Aber auch nachvollziehbar. Wäre auch eine gute Erklärung gewesen dafür.
Mhm. Ich hatte jetzt an sowas gedacht, der hatte irgendwas am Auge und war dadurch verunsichert, wenn der oft angestarrt wird.
Ah, auch interessant. Das ist auch nicht die Lösung. Aber finde ich eine, weiß nicht, ebenfalls interessante.
Brauchen wir gewisse...
Ich habe eine andere Idee. Eine witzige Idee. Und zwar, Tom Cruise ist ja relativ klein. Und die haben gesagt, bei den Filmen, wenn die drehen, das darf nicht so ausschauen oder soll nicht so ausschauen, als würden die immer auf Tom Cruise herabschauen. Weil die immer alle nach unten gucken würden. Und deswegen war die Ansage immer, okay, wenn ihr mit Tom Cruise quasi als Gegenpart habt, dann schaut einfach immer quasi ein bisschen hoch oder so halt gerade.
So, dass es halt so aussieht, als wäre... Teletubby-Antenne hier bekommen, ja, dann müsst ihr immer da auf so einen Tennisball gucken.
so ein Zielding oben. Ja. Und dann haben die immer gesagt, okay, nicht in die Augen schauen, sondern dahin schauen, weil sonst wirkt das so, als wäre Tom Cruise so ein kleiner Zwerg. Und dadurch kam dann quasi diese falsche Meldung, dass er eine Diva sei, wobei das einfach nur vom Regisseur und vom Team halt so gedacht war, dass einfach dieser Größenunterschied nicht so auffallen soll im fertigen Film.
Ich find's geil.
Finde ich besser als die eigentliche Lösung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, die lösen das normalerweise damit, dass die den auf den Schuhkarton stellen oder sowas.
Ja, ich weiß. Aber ja. Ja. Schade. Fand ich nämlich gerade selber auch gut.
Hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen.
Also, ich muss sagen, einmal war Marcel schon in einer gefährlichen Richtung, deswegen habe ich ihn wieder so ein bisschen weggelotst. Also nicht wirklich weggelotst, aber er hatte einmal eine Idee, die relativ schnell zur Lösung führt.
Sind wir wieder bei dem Konzentrationsding?
Nee.
Nee. Masken?
Ich habe einmal eben gesagt, das stand bei dem Presseartikel nicht dabei.
Ah, ob es in der Szene war oder außerhalb.
Okay. Und? Was war's?
Tui, der Sherlock Holmes. Gut, dass du auch einfach Ich stelle eine Frage und dann so, ah ja, interessant.
Und was war's? Und was ist jetzt die Lösung? Die Lösung?
Red doch weiter. Ja, es hilft jetzt nur bedingt weiter. Also wenn es außerhalb der Szenen war, dann war ja, finde ich, die Marcel-Erklärung mit Concentration und so ziemlich gut. Sprich, das könnte sein, es geht um in den Szenen. Oh, wow, danke, dass du mich so rangeführt hast. Das klingt so, als hätte ich es alles selber erdacht.
Ich schneide das in den Shot so, dass du da genial von der Seite reinwirfst.
In den Szenen.
Ja.
Nicht in die Augen gucken. Oh. Ja, ich bin wieder bei diesem Verunsicherungsding direkt wieder. Ich wüsste nicht, warum sollte man wem sonst nicht konkret in die Augen gucken dürfen. Also scheinbar hat er es ja irgendwie untersagt.
Ja, ich frage es mich auch. Also normalerweise ist es ja so quasi, sag mal, ein Grundpfeiler der Schauspielerei, dass du den anderen anguckst und auch bewusst anschaust und auch in die Augen schaust und eben nicht an dem vorbeispielst oder so, sondern halt den Kontakt herstellst über die Augen. Über die Augen funktioniert halt das meiste. Deswegen da das Gegenteil zu machen, ist halt wirklich seltsam.
Gilt das für alle Figuren in einem Bild?
Spielt Tom Cruise einen Blinden bei Mission Impossible 2? Nein,
die Frage ist eher, gilt das für den Hauptcast, aber gilt das auch für die Statisten?
Die Statisten haben ihn immer so angestarrt und das hat ihn genervt?
Das hat ihn nicht nur genervt, das hat den ganzen Shot versaut. Die Sache war, die haben bei einem Pferderennen in Australien haben die eine Szene gedreht und die ganzen Extras haben die ganze Zeit zu Tom Cruise hochgeguckt. Und der sollte ja nicht irgendwie auf also eine besondere Persönlichkeit sein, wie so ein König, wo alle die ganze Zeit hochgucken. Und dann musste halt irgendwann durch die Lautsprecher gesagt werden, Leute, bitte hört auf, Tom Cruise ins Gesicht zu gucken. Das sieht nicht natürlich aus und versaut uns hier die Szenen. Und dann hat sich natürlich daraus das Gerücht entwickelt, dass man Tom Cruise nicht in die Augen gucken darf in Australien. Und das wurde in der australischen Presse so wiedergegeben. Und er wurde als Diva bezeichnet, ohne dass er dafür wirklich was gemacht hat. Er mag vielleicht hier und da eine Diva sein, who knows, aber das war auf jeden Fall kein Grund dafür.
Da hatte ich es aber wirklich eigentlich fast. Ich hätte eigentlich das, was ich gesagt habe, nur auf in der Szene ummünzen müssen.
Mhm. Da habe ich uns ja hingeführt. Keine Sorge, Marcel.
Easy buddy. Ja, ihr wart schon nah dran. Nur die Sache ist halt, dass die Szenen dadurch versaut wurden. Und
Ja, das deswegen, ist halt nicht um Konzentration ging, sondern eben um den Shot tatsächlich, ja. Das hat noch gefehlt.
Ist noch eine kleine andere Anekdote, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, zur Corona-Zeit. Das war, glaube ich, auch an einem Set von Mission Impossible. Weiß ich jetzt nicht, ob es der letzte oder der vorletzte war. Da gab es auch wieder so einen Pressebericht, dass Tom Cruise am Set ausgerastet sei, weil die Leute sich nicht mit Masken geschützt haben und so weiter. Und die Sache war aber, zu dem Zeitpunkt wurden de facto keine Filme gedreht, weil diese Corona-Richtlinien dabei nicht eingehalten werden konnten. Und Tom Cruise hatte sich persönlich mit den Versicherungen der Filme und so weiter zusammengesetzt, wie das möglich wäre, dass die diesen Film drehen können. Und es war halt eine notwendige Bedingung, dass alle diese Masken getragen haben. Und sonst hätten die Versicherungen das direkt dicht gemacht. Und das wurde dem im Endeffekt auch so super negativ ausgelegt, obwohl der sich wirklich darum gekümmert hat, dass das eingehalten wurde, damit der Film überhaupt gemacht werden konnte. Also er hat oft, glaube ich, mit der Presse zu kämpfen, bei Sachen, die vielleicht gar nicht so negativ waren in der Wirklichkeit.
Hm. Der Tom.
Und die Klatschpresse.
Ja, ich meine, muss auch sagen, er liefert an anderen Fronten auch wirklich
der Material.
Ja. Muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit. Aber in den beiden Fällen war es wahrscheinlich nicht seine Schuld. Gut, wir bewegen uns ja auf Weihnachten zu. Und in der letzten wilden Fragerunde habe ich euch ja gesagt, einer der besten Filme, um ihn mit der Familie an Weihnachten zu gucken, ist Kevin allein zu Hause. Und dazu habe ich jetzt auch einen kuriosen Filmfakt. Warum wurde der Start der täglichen Dreharbeiten bei Kevin allein zu Hause von 7 Uhr morgens auf 9 Uhr morgens verschoben?
Okay, mein erster Guess ist, also kommt jetzt sehr, sehr schnell, aber ich habe direkt eine Idee. Also Kevin, das heißt der, wie heißt er nochmal, McCulkin. war einfach noch zu jung. Und es gibt ja für junge Schauspieler am Set ganz strikte Regelungen, also wenn die eben noch nicht erwachsen sind und auch alterstechnisch gibt es ja bestimmte Abstufungen, wie viele Stunden die am Tag drehen dürfen, wie viele Ruhezeiten die haben müssen und so weiter und so fort. Und von deren Drehplan her, weil ja auch viele Szenen ja auch abends spielen, beziehungsweise im Dunkeln spielen, mussten die dann halt immer, wenn die einen Abenddreh hatten, so lange Ruhezeit machen, weil die immer, sag ich mal, bis 21 Uhr gedreht haben, dann mussten die 12 Stunden Ruhezeit einhalten und konnten deswegen nicht um 7 starten, sondern mussten dann immer erst um 9 starten.
Gute Idee. Nichts mit der Lösung zu tun.
Nichts. Also auch nicht der ganze Helligkeitsaspekt, weil das ist mir so ein bisschen reingekommen.
Tatsächlich ist das ein interessanter Aspekt, der auch wahrscheinlich sogar eher dafür spricht, früher anzufangen, weil du dann mit Vorbereitungen und so weiter mehr von dem Licht mitnehmen kannst. Aber es ist nicht die Lösung. Also es hat nicht direkt damit zu tun. Aber es ist etwas, was danach diskutiert wurde tatsächlich.
Also ich hätte jetzt gedacht, weil 7 Uhr morgens ist es noch zu dunkel und für die hellen Szenen haben die es deshalb auf 9. Also das war Käse.
Das ist Käse.
Okay. Gut. Wollte ich mir nochmal.
Ja, wenn ihr euch an Kevin allein zu Hause erinnert, der spielt auch wenig in der Helligkeit, ne? Also im Tageslicht. Der spielt viel
im
Dunkeln.
Ja, deshalb es geht schon um vormittags, ne? Von 7 Uhr früh auf 9 Uhr früh.
Ja.
Deshalb meine ich, da macht es ja eigentlich weniger Sinn, später anzufangen. Aber was ist denn, wenn der Film spielt ja Weihnachten, da ist ja alles Schnee, Eis, das ganze Set ist ja immer so. Was ist, wenn die gesagt haben, okay, ganz ehrlich, um 7 Uhr morgens sind die Straßen einfach noch nicht geräumt. Wir kommen da super schlecht zum Set alle hin. Die Straßenräumfahrzeuge, die fahren hier durch, wo spielt das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. New York?
Nee. New York? Nee, Kevin allein in New York ist
in, ich glaube, in Chicago. Ah ja, stimmt. Chicago. Weil die Familie fliegt nach New York, ne?
So
genau. Genau. Also dann ist in Chicago vielleicht einfach die Straßen noch komplett vereist und zugeschneit. Und da, weil wir mit der ganzen Crew ans Set müssen irgendwie, warten wir, bis die Räumfahrzeuge die Straßen soweit freigemacht haben und starten erst um 9.
Sehr guter Gedanke, auch mit aktuellem Bezug, weil Marcel gerade in München eingeschneit ist.
Soll ich einmal kurz, guck mal, ich kann einmal ganz, ganz kurz für Leute, was gerade meine Sicht aus meinem Fenster ist, das ist mir nämlich gegenüber, Achtung.
Wir achten.
Wow. Ey. Also so sieht's gerade in München aus und hier fährt nichts gerade, S-Bahn, Regiobahn, alles im Eimer.
Aber vielleicht ist dieser Schneefaktor eine gute Sache, vielleicht hatten die nicht genug Schnee und mussten dann irgendwelche Pulverkanonen da aufstellen und dann mussten die 2 Stunden da hinballern und ich weiß nicht, ob das 2 Stunden dauert, aber dann haben wir 9 Uhr und der Schnee ist da.
Auch ein guter Gedanke, könnte auch der Grund sein, es ist aber auch nicht die Lösung. Um euch ein bisschen auf die richtige Fährte zu lenken, es hat etwas mit den Schauspielern zu tun und weniger mit Set oder Licht oder Umwelt oder Schnee.
Okay. Aber halt ja offenbar auch nicht mit Kevin sozusagen. Oder ja, vielleicht doch. Und der Aspekt war nur nicht, dass es um Drehzeiten geht, sondern um andere Dinge.
Also ich könnte mir auch eher vorstellen, es geht wahrscheinlich schon um unseren Will Kolke bei Kolken.
Nee.
Ist okay, Mist.
Es geht nicht um ihn.
Weil so viele Rollen gibt's ja nicht mehr. Es gibt die Einbrecher, die
genau.
beiden.
Die beiden, ja.
Und eigentlich können wir da schon fast einen Strich ziehen, oder? Also wenn man jetzt...
Ist auch okay, wenn ihr da einen Strich zieht.
Okay, die Einbrecher. Einer von diesen beiden Einbrechertypen wollte A, entweder lange schlafen, B, hatte immer morgens einen Arzttermin oder C, hatte diese 11 Stunden Arbeitszeitregelung, dass er abends noch zu lange weg war und Zeit brauchte.
Oder D, es waren wirklich 2 Verbrecher und die mussten halt immer aus dem Gefängnis hergekarrt werden. und die hatten aber erst Freigang ab 9.
Also ich glaube, keine von den Aufzählungen, die du gerade gemacht hast, trifft die Sache.
Mhm.
Das Einzige, was halt richtig ist, ist, dass es mit einem von den Einbrechern zu tun hat, nämlich mit Joe Pesci. Der da einen der beiden.
Ja, den kennt man ja auch, ne? Der kleine, etwas dicklichere.
Ja.
Joe Pesci.
Okay, warum?
Joe Pesci hat darauf bestanden, dass um 9 Uhr angefangen wird. Aber nicht, weil er länger schlafen wollte.
Hat es was Religiöses oder irgendwas Kulturelles?
Oh, interessant. Nee.
Und verworfen. hatte der eine lange Anreise?
Nope.
Hatte der so eine lange Maskenzeit? Nee, dann müsste er einfach nur früh aufstehen. Aber es geht ja nicht ums früh aufstehen, richtig?
Genau, ja. Tatsächlich ist er im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem sehr früh aufgestanden.
Weil noch einiges zu erledigen war. Oder weil er noch einiges erledigen wollte?
Eher das Zweite. Was machen denn so super produktive Menschen morgens?
Joggen.
Sport.
Sport ist die richtige Richtung.
Der musste vorher noch joggen gehen. Sport machen.
Was machen denn so Celebrities, reiche Leute an Sport?
Golf?
Ja.
Nein.
Der war um 8 Uhr morgens Golf spielen und konnte dann erst um 9.
Joe Pesci hat darauf bestanden, dass der Start der Dreharbeiten von 7 Uhr auf 9 Uhr verschoben wurde, weil Joe Pesci morgens Golf spielen will. Und anscheinend spielt er jeden Morgen 9 Löcher Golf. Und da haben sich bei mir so viele Fragen direkt im Anschluss aufgetan, worauf ich überhaupt keine Lösung gefunden habe. Zum einen, er spielt in Chicago im Winter und wurde auch unter solchen Bedingungen gedreht. Wo spielt man da morgens Golf? Also Indoor, geht das?
Wahrscheinlich. Also es gibt auf jeden Fall so Indoor-Driving-Ranges, wo du einfach Abschläge machen kannst, aber so 9 Loch Indoor, keine Ahnung.
So freigeräumte vielleicht?
Ja, wahrscheinlich.
Da ist ja Geld da.
Ja, genau. Also und tatsächlich finde ich auch faszinierend, spielt man so oft, also jeden Tag spielt man das dann? Wahrscheinlich, weil es das sehr technikbasiert ist, ne? Das ist...
Ja gut, aber ich dachte jetzt, wenn du es als Hobby machst, dann wirklich jeden Tag, also wenn du jetzt vielleicht Profigolfer werden willst, dann klar, ja. Aber so zum Hobby, jeden Vormittag 9 Loch. Aber gut, ist wahrscheinlich so, wie andere sagen, hey, die gehen halt morgens vor der Arbeit immer eine Stunde ins Fitnessstudio.
Ja.
Das ist für mich auch, habe ich auch viele Fragezeichen, aber...
Aber man muss auch sagen, denn Joe Pesci hatte da schon zu dem Zeitpunkt, weil der größte Name am Set, ne? Weil da war ja Makaka noch nicht berühmt. Wie heißt der richtig? Ich müsste nachgucken.
Ja,
ich komme bei dem immer durch. Macaulay Culkin?
Ja, ich glaube.
Ich habe das Gefühl, da ist noch so ein Mac mit drin. Aber
ja, da ist ein Mac mit
drin. Macaulay Culkin? Ich gebe einfach Macaulay Culkin ein.
Ist aber auch wirklich schwer.
Und ich wette, es ist irgendwie gedreht oder sowas. Ne, Macaulay Culkin. Also wir waren gut.
Okay. Ja. Werde ich nächstes Mal trotzdem wieder so.
Ja.
Hinschlunzen.
Weil hier Casino und Goodfellas und sowas war alles davor. Ne? Und deswegen war Joe Pesci der Household Name von dem Film.
Der Zieht Star auf quasi. Jeden Fall, ja.
Mittlerweile würde man sagen, Macaulay Culkin ist vielleicht sogar bei unserer Generation bekannter als Joe Pesci. Aber, ja. Gut. So, jetzt habe ich noch einen Fun Fact, wie immer am Ende, der relativ schnell geht entweder oder ihr beißt euch nochmal so richtig fest. Mhm. Ich bin gespannt, was es wird. Warum durfte Michael Keaton nicht unter seinem Geburtsnamen schauspielern?
Allgemein nicht.
Ja.
Tja, weißt du, wie er wirklich heißt?
Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn man das wüsste. Aber ich kann mir vorstellen, dass er halt einen Namen hat, den es schon gibt. Also beispielsweise Douglas. Und dann ist halt so, okay, jetzt zweimal Michael Douglas zu haben, wäre halt irgendwie ein bisschen lame. Nee, ehrlich?
Marcel, Michael Keaton heißt Michael Douglas.
Ohne Scheiß?
Ja.
What? Dankeschön und auf Wiedersehen. Okay, und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hergeholt habe, aber ich freue mich sehr.
Alter, was? Also, das hat mich jetzt sehr verwirrt. Die Sache ist halt, die haben ja so eine Gilde, eine Schauspielergilde. Und wenn die in den großen Filmen Schauspieler, musst du Teil von dieser Gilde sein oder solltest auf jeden Fall. Und die Gilde hat halt gesagt, du musst deinen Namen ändern, weil wir haben schon Michael Douglas in der Gilde. Und wenn wir den listen, können wir nicht einen zweiten Michael Douglas haben. Und deswegen hat Michael Douglas, also Michael Keaton, hat dann gesagt, okay, ich suche mir einen Namen aus. Er ist irgendwie durchs Telefonbuch gegangen, hat bei K aufgehört und Keaton einfach genommen.
Crazy.
Und heißt halt Michael Douglas. Und ich kann mir nur vorstellen, dass du es irgendwie mal gelesen hast oder dass es jetzt gerade unterbewusst
hochkommt.
Ja, also wenn dann wirklich extrem unterbewusst. Ich kann mich null daran erinnern, dass ich das jemals gehört oder gelesen hätte. Ich dachte gerade einfach nur an, weil ich hatte halt diese Idee mit der Namensdopplung und dachte einfach nur, welche Michael kenne ich, und da fiel mir als erstes Michael Douglas einfach ein.
Ich hatte auch schon bei Michael geguckt, aber Douglas war so weit hinten eher gedanklich.
Crazy.
Da war ich noch nicht.
Ja, es freut mich.
Marcel, nix, heute richtig abgeliefert.
Tobi war auch da. Ausbeißen.
Tobi war da. Dankeschön.
Nee. Ich muss sagen, aber gut performt heute. Also Respekt.
Die ersten beiden waren ein bisschen schleppend.
Ja, man muss ja auch erstmal in die Gänge kommen.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, finde ich, waren wir häufig dann doch ohne jetzt so viele Hilfen schon sehr nah dran an der richtigen Lösung.
Ja. Und ich würde sagen, damit wrappen wir es ab.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.
Sesam, öffne dich.